3, die Verse 1 bis 12. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch in Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Lasst uns gemeinsam beten. Ewiger Gott, du bist groß und erhaben. Und wer sind wir, Herr, dass du zu uns sprichst, dass du uns dein Wort gibst, dass du täglich zu uns sprichst, dass du heute Morgen zu uns sprichst. So, Herr, wir bekennen, dass du zu uns sprichst und wir nicht hören können, weil unsere Ohren schwer sind. Und so bitten wir, Herr, dass du unsere Herzen erleuchtest, die Augen unserer Herzen, damit wir den Reichtum sehen. Öffne unsere Augen, Herr, damit wir die wunderbaren Dinge in deinem Wort sehen. Wir bitten, Herr, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen predigst, damit wir erbaut werden, ermutigt werden, zurechtgewiesen werden. Herr, dorthin gebracht werden, wo du uns haben willst, in das Ebenbild deines Sohnes. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wenn du was Neues anfängst, dann gehe ich davon aus, bist du oft aufgeregt, oder nicht? Man ist nervös, wenn was Neues beginnt. Wenn der erste Schultag ist das Erlebnis im Leben eines Kindes. Irgendwo in Bayern gibt es Bilder, wie ich mit meiner großen Schultote und meinem ersten Schulranzen vor der Grundschule stehe, in die ich eingeschult wurde. Und dann irgendwann, wenn die Grundschule vorbei ist und die nächste Schule vorbei ist, dann kommt Studium oder Ausbildung, der nächste Schritt im Leben. Und wieder weiß man nicht, was beginnt. Und irgendwann fängt man an, von zu Hause auszuziehen. Und man muss anfangen, einen eigenen Haushalt zu führen. Und alles ist spannend. Wenn wir einen neuen Job anfangen, sind wir manchmal aufgeregt. Wie werden die Kollegen sein? Wie ist der Chef? Wie verhält sich das? Jedes Mal, wenn wir was Neues beginnen, sind wir aufgeregt und nervös. Alten ist, wie ihr wisst, wieder schwanger und wir wissen nicht, wie es wird mit dem zweiten Kind. Und man versucht, alles irgendwie zu organisieren, aber wir haben aus Erfahrung gelebt, am Ende kommt alles anders, als man plant. Alles ist neu, alles wird anders. Und heute ist es für Mose so. Alles wird anders. Für Mose beginnt heute der Rest seines Lebens. Nicht ein kurzer Abschnitt, den er jetzt haben wird. Es ist der Rest seines Lebens. Seine letzten Jahre wird er damit verbringen. Mose bekommt einen neuen Job. ist nicht mehr der Prinz von Ägypten. Er wird auch nicht mehr der Schafshirte in der Wüste sein, der Schafe vor sich hertreibt. Ab heute wird er der Mann sein, der Israel aus Ägypten führt, der sein eigenes Volk befreien wird. Der Unterschied zu uns ist, dass Mose sich für den Job nicht beworben hat. Mose hat es versucht und ist kläglich gescheitert. Und wie wir lesen, zweifelt Mose daran. Und wie wir nächste Woche lesen, zweifelt Mose noch mehr daran, diesen Job zu tun. Aber Gott gibt ihm diesen neuen Job. Er hat ihn dazu bestimmt. Er beruft Mose. Und was wir sehen ab und zu in der Bibel, wenn Gott Menschen beruft, dann sind es spektakuläre Ereignisse. Besonders, wenn es wichtige Ereignisse in der Heilsgeschichte sind. Und so ist es auch heute. Gott erscheint Mose und spricht direkt zu Mose in einer Art und Weise, wie er es noch nie getan hat. Wir haben ein Erlebnis, wie es niemand von uns jemals erleben wird. Der ewige Bundesgott erscheint Mose in einer Art, die unbeschreiblich ist. Und Gott gibt Mose diesen Auftrag und verspricht, mit ihm zu sein. Das ist der Abschnitt, das ist das, was uns der Text zeigt. Wir wollen natürlich die Details betrachten, die Zusammenfassung ist gut, aber wir wollen sehen, wie offenbart sich Gott, warum offenbart sich Gott so und vor allem, wo ist Christus in all dem? Denn am Ende sind wir das neue Volk in Christus. Der Titel lautet, Mose bekommt einen neuen Job. Aber wir sehen nicht so viel über seinen Job, das sind die nächsten Kapitel, die uns das Buch zeigt. Wir sehen hier vor allem Gott und den Charakter Gottes, der sich offenbart. Den Chef Moses, unseren Chef, unseren Herrscher, unseren König. Und deshalb wollen wir mit dem ersten Punkt beginnen. Gott zeigt sich. Das Erste, was wir lesen, ist, dass Gott sich zeigt. Er offenbart sich. Mose tat das, was er jeden Tag getan hat. Er war unterwegs in der Wüste. Er hat die Schafe seines Schwiegervaters gehütet, dem Priester. Aber schon im ersten Vers finden wir einen Hinweis darauf, dass heute alles anders sein wird. Er treibt die Schafe zum Berg des Herrn, zum Horeb, zum Sinai. Dieser Berg war nicht irgendein Berg. Diesen Berg hat Gott für sich bestimmt. Und dann gleich in Vers 2 lesen wir, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Der Engel des Herrn erschien Mose. Also im Prinzip, jedes Mal, wenn wir im Alten Testament vom Engel des Herrn lesen, dann ist es eine Erscheinung Gottes. Der Engel des Herrn ist der einzige Engel, der sich anbeten lässt. Alle anderen Engel verweigern immer die Anbetung und weisen die Leute zurück, wenn sie ihn anbeten. Aber der Engel des Herrn ist derjenige, der angebetet werden soll. Es ist Gott selbst. Und wir sehen es in diesem Abschnitt. Es ist der Engel des Herrn, der ihm in dem Dornbusch erscheint. Aber wer spricht aus dem Dornbusch? Gott selbst. Es ist Gott, der hier Mose erscheint. Gott zeigt sich Mose. Ja, durch Mose war der junge Mann, der auf wunderbare Weise aus dem Wasser des Nils gerettet wurde, der Jahre im Haus des Pharaos verbringen durfte, die beste Erziehung genießen durfte, die das beste Essen hatte, alles hatte, was man sich hätte wünschen können. Und er jetzt in der Wüste sitzt als Schafshirte, einen der niedrigsten Jobs. Hirten waren sogar zur Zeit Jesu diejenigen, die wenig Ansehen hatten. Aber dieser Mann wird von Gott berufen. Zu diesem Mann kommt Gott und spricht zu ihm direkt. Und es muss unbeschreiblich gewesen sein. Mose versucht, uns ein Bild zu malen, was aber eigentlich nicht fassbar ist. Der ganze Vers 2 geht um ein einziges Wort. Wir denken, es ist der Dornbusch oder die Feuerflamme. Aber es geht um das Wort Sehen. Mose benutzt das Wort Sehen mehr als irgendein anderes Wort. Das Wort, was wir hier lesen mit Erscheinen, ist im Hebräischen eine Form von Sehen. Gott ließ sich sehen im Dornbusch. Und dann siehe, und er hat hingesehen. Mose versucht und soll es machen. Ich habe etwas gesehen, was man nicht beschreiben kann. Ein Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Die Flammen sind nicht größer geworden, die Flammen sind nicht kleiner geworden. Es ist keine Kohle entstanden, es ist kein Ruß entstanden, die Blätter waren immer noch grün. Einige gehen davon aus, dass eventuell das hebräische Wort es andeuten, ein Blaubeerstrauch war. Vielleicht waren sogar noch Blaubeeren an dem Strauch. Es hat gebrannt, aber es ist nicht verbrannt. Und hier sehen wir, wie Gott sich offenbart. Gott wird beschrieben im Wort als ein verzehrendes Feuer. Der Hebräerbrief sagt, wir sind nicht zu dem Berg gekommen, wo verzehrendes Feuer ist, sondern wir sind zu dem Heiligtum im Himmel gekommen, dem Berg Zion. Gott ist ein verzehrendes Feuer und dennoch verzehrt er, vernichtet er diesen Strauch nicht. Hier sehen wir, wie Gott sich offenbart, als der allmächtige, heilige, herrliche Gott voller Gnade und Erbarmen. Er offenbart sich als der mächtige Gott. Und Mose weiß nicht, was er tun soll. Und er ist verwundert über das, was er sieht. Und er versucht näher zu treten, um zu verstehen, wie es funktionieren kann, dass ein Busch brennt, aber nicht verbrennt. Und dann fängt Gott an, mit ihm zu reden und sagt, halt, keinen Schritt weiter. Als allererstes ziehst du deine Schuhe aus. Du bist auf heiligen Boden. Interessant, oder? Mose, der Hirte, wird von Gott eingeladen, zu ihm zu kommen, aber dennoch wird etwas verlangt von ihm, dass er sich entsprechend verhält. Dass er das tut, was Gott ihm sagt, was er tun soll. Wir lesen in Jesaja 6 die Vision von den Engeln, den Seraphim, die vor Gottes Thron sind. Und was tun sie? Sie verbergen ihr Angesicht, weil sie Gott nicht ansehen können. Und sie verbergen ihre Füße vor Gott, weil sie in Gottes Heiligkeit sind. Das Gleiche verlangt Gott hier von Mose. Aber dann wird es eigentlich noch spannender. Mose zieht seine Schuhe aus, weil er nicht da vor Gott treten kann. Und dann sagt Gott zu ihm, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose kannte die Geschichte seines Volkes. Seine Eltern haben sie ihm erzählt. Und die letzten 40 Jahre hat er in dem Haus seines Schwiegervaters gelebt, dem Priester in Midian, der ein Nachkomme Abrahams war, der die Geschichte mindestens bis zu Abraham kannte und sie Mose erzählt hat. Aber jetzt kommt der Gott, von dem er gehört hat, und er offenbart sich seinem Knecht. Und er zeigt sich. Eine unvorstellbare Sache, etwas, was Mose nie gedacht hätte, womit Mose nie gerechnet hätte. Als er es hört, da lesen wir, da verbarg er sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Er hatte versucht zu verstehen, wie der Busch brennen, aber nicht verbrennen kann. Aber als er weiß, wer in diesem Busch sich zeigt, verbirgt er sein Angesicht, weil er Angst hatte vor dem mächtigen, heiligen Gott. Das ist die richtige Reaktion. Das Wort Gottes sagt uns, keiner kann Gott sehen und überleben. Selbst die Engel verdecken ihre Gesichter, haben wir schon gesehen. Mose wusste, obwohl es eine Flamme ist, kann er nicht hineinschauen. Und nicht, weil die Flamme so hell war, sondern weil Gott in dieser Flamme ist und ihm erscheint. Mose ist mit Ehrfurcht vor ihm gekommen. Wenn wir das Buch Mose betrachten, neigen wir dazu, auf Mose zu schauen. Und es gibt einen guten Grund, warum wir auf Mose schauen, weil er der Prototyp von dem ist, der kommen sollte, von Christus, der sein Volk erlösen soll. Mose ist der Erlöser seines Volkes, so wie Christus der Erlöser des Volkes. Aber in diesem Abschnitt sollten wir nicht auf Mose schauen, wir sollten auf die Feuerflamme schauen. Es ist Gott, der sich offenbart. Es ist Christus, der sich offenbart, voller Gnade und Wahrheit. Es ist Christus, der hier erscheint und sich über sein Volk erbarmt. Es ist ein Anspielung auf das, was später kommen wird. Der allmächtige Gott, das verzehrende Feuer, kommt auf diese Erde und verzehrt uns nicht, vernichtet uns nicht. Erinnert euch daran, als Jesus festgenommen wird, was sagt er zu seinen Jüngern, könnte ich nicht die Heere des Himmels befehligen, damit sie all die Soldaten einfach wegschlagen. Als sie Jesus festnehmen wollen, antwortet er nur, ich bin es und alle Soldaten fallen um. Dieser allmächtige Gott hat sich offenbart, ist in diese Welt gekommen und hat sie nicht vernichtet, hat sich voller Gnade gezeigt. Vor diesen Gott kommen wir. Vor diesen Christus kommen wir. Das ist unser Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, uns aber nicht vernichtet. Und dieser Gott hat sich offenbart in Christus. Und dieser Gott hat sich erbarmt. Und das sehen wir auch in diesem Abschnitt. Das ist das Zweite, was wir anschauen. Gott zeigt sich und das Zweite ist, Gott erbarmt sich. Gott fängt an, mit Mose zu reden. Und er zeigt Mose, warum er gekommen ist. Warum er gekommen ist, um sich zu offenbaren, um sich zu zeigen. Er zeigt Mose, was für ein Gott er ist. Nämlich ein barmherziger, gnädiger Gott. Ein Gott, der sein Volk liebt, der sein Volk nicht alleine lässt, der sein Volk nicht im Stich lässt, der sich kümmert. Gott zeigt Erbarmen. Er hat sein Volk gesehen, er hat sein Volk gesehen, wie es ihm ging. Das ist das Erste, was uns Mose hier zeigt. Und er sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Gott sieht, wie es seinem Volk geht. Gott sieht das Elend seines Volkes. Denn Mose ist in die Wüste geflohen, da war er ungefähr 40 Jahre alt. Und zu dem Zeitpunkt, wo er zurückgekehrt ist nach Ägypten, war er ungefähr 80 Jahre alt. Er ist 40 Jahre in der Wüste. Wo war Gott? Wann will Gott endlich eingreifen? Mose hatte ein gutes Leben in Ägypten, im Palast gelebt. Aber als er das Leid seines Volkes gesehen hat, musste Mose eingreifen, weil er es nicht mehr ertragen konnte. Wo war Gottes Eingreifen? Ist es ihm egal, wie es seinem großen Volk geht, was er erwählt hat? Gott sagt, ich habe hingesehen. Ich weiß sehr wohl, wie es meinem Volk geht. Ich sehe ihr Elend. Gott sieht es, wenn seine Kirche leidet. Gott sieht es, wenn sein Volk unterdrückt wird, wenn es seinem Volk schlecht geht. Gott sieht, wie klein seine Kirche in manchen Orten ist und wie sie ums Überleben kämpft. Gott sieht uns. Gott erbarmt sich, weil er uns sieht. Als Zweites lesen wir über Gott, dass er gehört hat. Und ich habe ihr Geschrei gehört. Denn Gott sieht nicht nur, was passiert. Gott hört, wenn sein Volk zu ihm schreit. Gott hört unsere Gebete. Das ist, wenn du zu Gott flehst, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, um Gott anzubeten und um ihn zu bitten, dann hört er unsere Gebete. Er hört uns zu. Seht ihr, Gott ist ein Gott des Bundes. Und wenn Gott einen Bund schließt, dann ist sein Volk ihm wichtig und heilig und er sorgt sich um sein Volk. Und er hört, wenn wir flehen. Er ignoriert nicht unsere Situation. Er hört, er sieht. Und jetzt in Vers 9 heißt es sogar, und siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. Das ist eine herrliche Wahrheit, die uns Gott hier zeigt, oder nicht? Dass er sieht, wie es uns geht und dass er hört, was wir vor ihm bringen. Und als Drittes sagt er, dass er weiß, wie es seinem Volk geht. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Gott kennt die Situation, in der sie sind. Gott ist, sagt hier nicht, ich verstehe theoretisch, wie es ihnen geht. Gott sagt, ich kenne. Ich habe es selbst erfahren, könnte man fast sagen. Wir wissen, Gott leidet nicht. Aber wir können als Christen sagen, dass wir einen Hohepriester haben, einen Fürsprecher, die zweite Person der Gottheit, die zu Rechten des Vaters sitzt, die versucht worden ist, wie wir, und dabei nicht gesündigt hat. Die das Leid dieser Welt selbst erfahren hat. Und vielleicht sogar noch schlimmer als wir, weil wer von uns wurde wegen seinem Glauben ausgepeitscht, bis er geblutet hat? Wer von uns hatte eine Dornkrone aufsetzen müssen? Christus hat das Elend dieser Welt gesehen. Er war mit dem Leid umgeben. Er hat selbst gelitten. Er kennt unsere Schmerzen. Er weiß, wie es uns geht. Das ist der Gott, der sich hier offenbart und erbarmt. Der Allmächtige, der Hochthron in einem unzugänglichen Licht, weiß, wie es dir geht. Er kennt deine Situation. Ist ihm nicht egal. Er lässt es nicht einfach neben sich liegen. Der Gott identifiziert sich so sehr mit seinem Volk, dass alles, was seinem Volk angetan wird, ihm angetan wird. Wir hatten das heute Morgen im Bekenntnisunterricht schon gesehen. Als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war und Christus ihm erscheint, sagt Christus, warum verfolgst du mich? Er sagt nicht, warum verfolgst du meine Kirche, warum verfolgst du mich? Alles, was der Kirche angetan wird, alles, was jedem Einzelnen in der Kirche angetan hat, was ihr einem meiner Geringsten tut, sagt Jesus, all das wird Christus angetan. Gott kennt deine Situation, er kennt dein Leid, er kennt deine Schmerzen und er erbarmt sich. Gott sieht uns, Gott hört uns und Gott kennt unsere Situation. Und dann lesen wir das Unvorstellbare, Gott erniedrigt sich. Das ist das Wunderbare, was wir eigentlich in diesem Abschnitt lesen und nicht verpassen dürfen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter. Gott spricht aus dem brennenden Busch zu Mose. Er ist auf diese Erde gekommen, um Mose zu berufen, das zu tun, was er tun soll. Er hat sich selbst erniedrigt, um sein Volk zu retten. Und deswegen habe ich gesagt, müssen wir auf den Busch schauen, auf Gott sehen, weil das hat Christus getan. Er hat sich erniedrigt. Er ist ein Knecht geworden, sagt uns das Neue Testament. Ein Diener, um sein Volk zu erlösen. Er wurde Mensch, um am Kreuz das zu tun, was wir nicht tun könnten. Unsere Schuld abzutragen, unsere Sünde abzutragen. Unser Schuldbrief, wo alle unsere Schuld vor Gott draufstehen, ist ans Kreuz geheftet und zerrissen worden. Alles, was uns von Gott getrennt hat, ist weggenommen worden. Als Jesus am Kreuz hing, lesen wir, dass der Vorhang im Tempel, der uns von dem Allerheiligsten getrennt hat, zerrissen ist. Der Weg wurde freigemacht. Wir können vor Gott kommen. Wir sind erlöst von unserer Schuld, weil Christus, weil Gott selbst sich erniedrigt hat. Gott sieht uns, Gott hört uns, Gott kennt unsere Situation. Er erniedrigt uns, er sich. Und dann als Fünftes sagt Gott, er führt sein Volk. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter. Und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig fließt. An den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter. Gott hat sein Volk nicht nur erlöst, er hat sein Volk in ein besseres Land geführt. Und das ist das, was Christus tut. Er führt uns in ein besseres Land. Lass uns ehrlich sein, wer von uns will auf dieser Erde bleiben? Wer von uns will in diesem Elend stecken bleiben, in dem wir sind? Niemand. Gott hat sich erniedrigt, um uns zu erlösen, um uns in ein herrlicheres Land zu führen. Wisst ihr, was über Abraham gesagt wird im Hebräerbrief? Er ist in dem heiligen Land umhergewandelt. Er ist von Norden bis Süden, von Osten bis Westen gewandert. Und er wusste, ich werde nicht hier bleiben, obwohl Gott mir dieses Land versprochen hat, weil es nur ein Bild ist von dem Land, was kommen wird. Eine Stadt, die Gott selbst baut. Gott führt uns in ein besseres Land. Was wir hier sehen, ist ein Gott, der sich erbarmt. Nicht ein Gott, der entfernt, distanziert ist. Ein Gott, der auf diese Welt gekommen ist, weil er uns sieht und hört und kennt und weil er uns erlösen will für eine bessere Zukunft. Gott zeigt sich und Gott erbarmt sich. Und jetzt sehen wir als Drittes, Gott beruft Mose. Wir haben letzte Woche gesehen, für die, die da waren, dass Gottes Pläne oft anders sind. Und Mose musste das erleben. Er hatte versucht, seinen Brüdern zu helfen. Er hatte versucht, das zu tun, was er tun kann. Und er hat gedacht, naja, ich habe zwar einen Ägypter ermordet, aber ich komme damit schon irgendwie durch, weil ich bin ja schließlich aus dem Haus des Pharaos. Aber Mose musste lernen, dass seine Methode falsch war. Und er musste lernen, 40 Jahre lang in der Wüste zu warten und Schafe zu hüten. Doch jetzt ist der Tag gekommen, an dem Gott sein Volk erlösen will. Und jetzt ist der Tag gekommen, wo Gott seinen Knecht beruft, den er dafür bestimmt hat, nämlich Mose. Er will Israel nach Kanaan führen und Mose soll es tun. Achtet auf Vers 9 und 10. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israel ist vor mich gekommen. Und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. So schnell kann man einen neuen Job haben. Vom Schafshirten zum Erlöser. Oder vom Hirten der Schafe zum Hirten des Volkes, wie wir noch sehen werden. Der Tag begann ganz normal. Mose hätte nicht gedacht, dass nur weil er an diesen Berg kommt, auf einmal am Ende des Tages einen neuen Job hat. Seht ihr, keiner von euch geht davon aus, dass wenn ihr ins Büro geht oder in die Praxis oder in die Schule oder wo auch immer ihr arbeitet, dass ihr am Abend mit einem anderen Job nach Hause kommt. Vielleicht mit einer neuen Aufgabe, die einem der Chef auferlegt, aber nicht mit einem komplett neuen Job, mit einem komplett anderen Feld. Aber bei Mose war es so. Er soll Israel aus Ägypten führen. Er soll zum Pharao gehen und zum Pharao sagen, lass mein Volk gehen. Und er wird öfters zum Pharao gehen und sagen, lass mein Volk gehen. Das war der Job, das war die Berufung, das sollte Mose machen. Was würdet ihr machen? Was wäre eure Reaktion? Wir haben manchmal schon keine Lust, unangenehme Gespräche zu führen, sei es mit Arbeitskollegen oder Freunden oder sogar innerhalb der Familie fällt es uns schwer, Dinge anzusprechen, die unangenehm sein könnten, wo wir nicht wissen, wie die Leute darauf reagieren. Die meisten Menschen, das ist die Realität, mögen keine Konfrontation. Manche können damit besser umgehen als andere, aber generell wollen wir doch in Harmonie und Liebe leben und deswegen schauen wir über vieles weg und konfrontieren uns nicht gegenseitig. Aber Mose war nicht hier, um irgendjemandem eine schlechte Nachricht zu bringen. Moses Job war, dem Pharao zu sagen, deine Zeit ist vorbei. Du wirst jetzt mein Volk gehen lassen. Du wirst das Volk Gottes gehen lassen, damit sie in der Wüste Gott anbeten. Und was war Moses Reaktion? Natürlich sagt Mose mit Jubel, juhu, ich mach's. Natürlich nicht. Mose sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Wir wissen, Mose hatte Angst. Wir sehen es im nächsten Abschnitt, den wir nächste Woche betrachten werden, wie sehr Mose gezweifelt hat, diesen Job zu tun. Mose sagt hier, wer bin ich? Ich bin ein Niemand. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen sollte? Welche Autorität sollte ich von dem Pharao haben? Welche Autorität sollte ich von dem Volk haben? Die wollten damals schon nicht auf mich hören, als ich mich um sie gekümmert habe. Wieso jetzt? Er wusste, er hat keine Chance. Und Gott ignoriert seinen Einwand nicht. Gott gibt ihm eine Antwort. Er sagt, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, das ich dir gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Gott hat Mose versprochen, mit ihm zu sein. Das ist ein Versprechen, was Gott seinem Volk gibt, dass er mit uns ist. Versprechen, was Christus, als letzte Versprechen, was Christus im Prinzip seiner Kirche gegeben hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Weltzeit. Der allmächtige Gott, der sich erniedrigt hat und erbarmt hat, ist mit uns. Egal in welcher Situation du bist, egal wozu dich Gott berufen hat, Gott ist mit dir und bei dir und für dich. Seht ihr, wir haben den Auftrag bekommen, mache zu Jüngern, indem ihr tauft und lehrt. Und dann hat Christus gesagt, und ich bin bei euch bis zum Ende aller Zeiten. Gott ist bei uns. Das ist der Trost. Wir haben also gesehen, Mose hat einen neuen Job bekommen. Er sollte nach Ägypten gehen. Und er musste das im Glauben tun. Denn Gott hat ihm versprochen, er ist bei ihm. Und er hat ihm sogar ein Zeichen gegeben, aber dieses Zeichen ist ein Zeichen, was er im Glauben annehmen muss. Er sagt, wenn das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Das ist etwas, was in der Zukunft liegt, etwas, was noch kommt. Ein Zeichen, was jetzt noch nicht in seiner Hand war. Er konnte es nicht anfassen, er konnte es nicht mitnehmen. Alles, was er mitnehmen konnte, war das Versprechen, was Gott ihm gegeben hat. Und das ist unser Leben, oder nicht? Wir leben bei Glauben, nicht beim Sehen, durch Sehen. Wir vertrauen darauf, dass das, was Gott uns versprochen hat, wahr wird. Glauben ist das Vertrauen auf etwas, was wir nicht sehen, aber von dem wir überzeugt sind, dass es wahr ist. Das ist unser Glaube. Darauf zu vertrauen, dass wir eines Tages in der Herrlichkeit Gottes sind, weil Christus sich für uns erniedrigt hat. Lasst uns beten.